Was sind eigentlich der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Diese österliche Frage stellen wir heute im Katechismus und zu dieser Sendung mit Pfarrer Robert Schmeing aus Münster grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Dazu weiß der Katechismus der katholischen Kirche einiges zu sagen. Ganz genau und ausführlich äußert er sich dazu in den Punkten 651 bis 655. Und zusammengefasst ist das im Kompendium des Katechismus im Punkt 131. Was ist der Sinn und die Heilsbedeutung? Die Heilsbedeutung der Auferstehung. Gemeint ist die Auferstehung Jesu Christi. Der Sinn und die Heilsbedeutung dieser Auferstehung Jesu Christi fasst das Kompendium wie folgt zusammen. Die Auferstehung, sagt das Kompendium, die Auferstehung ist der Höhepunkt der Menschwerdung. Sie, die Auferstehung, bestätigt die Gottheit Christi. Sie bestätigt die Gottheit Christi sowie all das, was er getan und gelehrt hat und erfüllt alle göttlichen Verheißungen für uns. Außerdem ist der Auferstandene, der Sieger über Sünde und Tod. Dieser Auferstandene ist die Ursache unserer Rechtfertigung und unserer Auferstehung. Das heißt, jetzt schon erwirkt er uns die Gnade der Annahme an Kindesstatt, die eine wirkliche Teilhabe an seinem Leben als eingeborener Sohn ist. Also, der Auferstandene ist die Ursache unserer Rechtfertigung und unserer Auferstehung. Jetzt schon erwirkt er uns die Gnade der Annahme an Kindesstatt, die eine wirkliche Teilhabe an seinem Leben als eingeborener Sohn ist. Am Ende der Zeiten, so schließt das Kompendium diesen Punkt, am Ende der Zeiten wird er unseren Leib auferwecken. Viele Infos, viele wichtige Infos, viele heilsrelevante Infos und deswegen müssen wir dazu mehr hören und freuen uns, dass wir dazu jetzt verbunden sind mit Pfarrer Robert Schmeing aus Münster. Grüße Gott, Pfarrer Schmeing.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Ja, danke, Herr Pfarrer, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung, dass Sie uns hier eine Katechese zu dieser Frage halten. Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Wir sind sehr gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben, Pfarrer Schmeing.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen Sie, welches das höchste Fest der Christenheit ist? Auf die Antworten kann man gespannt sein. Die Beantwortung dieser Frage birgt so manche Überraschung, sowohl bei praktizierenden Christen wie nichtchristlichen Mitmenschen. Kann man diverse Antworten bei nichtchristlichen Mitmenschen noch entschuldigen, irritiert manche Äußerung von Getauften. Das höchste Fest der Christenheit ist, nein, nicht Weihnachten, sondern Ostern, das Fest der Auferstehung. Wenn Sie diese Antwort so manchem Zeitgenossen geben, wird er erst einmal verwundert schauen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Weihnachten, das Fest der Menschwerdung Jesu Christi, ist eher ein Fest des Gefühls, das zu Herzen geht und so manches Herz berührt und erweicht. Von daher wird es in der Wahrnehmung höher eingeschätzt als Ostern. Das liegt vielleicht daran, dass wir eine Geburt aus unserem Erfahrungshorizont her kennen. Dennoch ist die Geburt Jesu Christi etwas Besonderes. Es ist nicht nur der Umstand, dass Gott Mensch wird, sondern auch, dass Maria vor, während und nach der Geburt Jungfrau geblieben ist. Das wird gerne ausgeblendet. Mit einer Geburt können wir etwas anfangen. Wir wissen, was bei einer Geburt vor sich geht. Aber eine Auferstehung? Da haben wir keine heutigen Erfahrungswerte. Oder waren Sie schon einmal bei einer Auferstehung dabei? In manchen Gesprächen über die Auferstehung höre ich dann immer wieder den Satz, es ist ja noch keiner wiedergekommen. Meine Standardantwort darauf ist, doch, Jesus Christus ist wiedergekommen und hat Zeugnis gegeben von der Auferstehung. Die Auferstehung ist der Höhepunkt der Menschwerdung Gottes. So lautet die erste Antwort auf die Frage der heutigen Katechese-Sendung. Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Wenn es die Auferstehung nicht geben würde, wäre die Menschwerdung Gottes sinnlos. Warum sollte Gott in die Welt eintreten, wenn es keinen Weg aus dieser Welt hinaus gibt? Welchen Sinn hätte es? Nur um den Menschen zu sagen, Gott hat euch lieb? Und mit dem Tod ist dann alles aus? Was ist dann mit den vielen Ungerechtigkeiten, die die Menschen in jeder Generation immer wieder auf das Neue erfahren und erleiden, sowie verüben? Alles nur Schicksal? Glücklich ist der, der keine Ungerechtigkeit erfährt. Die anderen haben halt Pech gehabt. Dann könnten wir die unglaubliche Menschwerdung Gottes ins Reich der Mythen und Märchen abschieben. Dann wäre der Glaube an Gott bedeutungslos, allenfalls ein erheitertes Märchen. Die Menschwerdung Gottes bekommt nur einen Sinn von der Auferstehung her. Durch den Eintritt in die Welt verkündet Gott uns die frohe Botschaft, dass es eine Erlösung für uns Menschen gibt. Eine Erlösung aus unserer gefallenen Natur ist uns verheißen, in der wir in Gänze nach unserem Tod eintreten dürfen. Durch seine Menschwerdung und Auferstehung zeigt uns Gott, dass dieses Leben eine Durchgangsstation ist. Sie ist eine Durchgangsstation mit einem Sinn. Wir sind nicht sinnlos oder wegen eines Zufalls auf die Welt gekommen. Als gewollte und geliebte Geschöpfe Gottes leben wir in der von Gott für uns vorherbestimmten Zeit. Daher schreibt der Apostel Paulus an die Epheser im 1. Kapitel, Verse 4 bis 6: Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Und an die Korinther schreibt Paulus in seinem ersten Brief, Kapitel 15, Vers 14: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist mit dem Tod alles aus. Leider leben viele Zeitgenossen aus diesem Bewusstsein heraus und versuchen von daher, so viel wie möglich aus ihrem Leben herauszuholen. Dabei haben sie ihren Vorteil im Blick und weniger bis gar nicht das Leben des Nächsten. Wenn wirklich alles mit dem Tod aus ist, warum soll ich dann wegen des Nächsten zurückstecken? Nun aber hat Jesus gelehrt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Zudem ist die Tür zu diesem Leben eng. Markus hält in seinem Evangelium in Kapitel 10, Vers 15 die Aussage Jesu fest: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Wer also durch diese enge Tür möchte, muss das Wort Gottes annehmen. Er muss dem Wort Gottes und Jesu Christus Glauben schenken und sich bemühen, sein Leben danach auszurichten. Oder wie der Apostel Paulus an die Römer schreibt, Kapitel 10, Vers 9: Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Die Auferstehung ist nicht nur der Höhepunkt der Menschwerdung, sie bestätigt die Gottheit Christi sowie all das, was er getan und gelehrt hat, und erfüllt alle göttlichen Verheißungen für uns. Das, was Jesus lehrt und erfüllt, sind nicht Worte eines begnadeten Predigers bzw. Schriftgelehrten. Jesus lehrt mit göttlicher Vollmacht. Seine Auferstehung bestätigt Jesu göttliche Vollmacht. Zudem werden in seiner Auferstehung die Verheißungen des alten Bundes erfüllt. Ich möchte hier nur die Begegnung der zwei Jünger mit dem Auferstandenen auf ihrem Weg nach Emmaus erwähnen. Jesus sagt zu den beiden Jüngern unterwegs, als er ihnen die Schrift erklärte: Begreift ihr denn nicht, wie Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Lukas Kapitel 24, Vers 25. Im gleichen Kapitel, Vers 27, hält der Evangelist Lukas fest: Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Der Tod und die Auferstehung Jesu ist der Kulminationspunkt der Verheißungen des Alten Bundes und der Botschaft Jesu. Das wider alle Erfahrungen Denkbare geschieht. Jesus steht von den Toten auf, wie er verkündet hat. Jesus bestätigt sein Wort: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Johannes Evangelium, Kapitel 11, Verse 25 und 26. An dieser Stelle lade ich Sie zu einer musikalischen Pause ein. Die Auferstehung Jesu erfüllt alle göttlichen Verheißungen an uns, die im Alten Bund und durch Jesus angekündigt und verkündigt sind. Zudem bestätigt sie die Gottheit Christi. Was uns Christen manchmal so selbstverständlich über die Lippen kommt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, war damals zur Zeit Jesu alles andere als selbstverständlich. Wer bei den Juden von sich behauptete, er sei Gott, der musste mit der Todesstrafe rechnen. So ist es Jesus ergangen, als der Hohe Rat eine Anschuldigung gegen ihn suchte. Im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Verse 61 bis 64 lesen wir: Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil: Er ist schuldig und muss sterben. Sich als Gott auszugeben, war eine Gotteslästerung. Und darauf stand die Todesstrafe. Eigentlich stand darauf die Steinigung. Da aber die Juden zur Zeit Jesu unter der Herrschaft der Römer standen, war den Juden die Vollstreckung der Todesstrafe entzogen. Daher musste Pontius Pilatus über diesen Fall entscheiden. Damit die Anklage gegen Jesus bei Pontius Pilatus Erfolg habe, erweiterten sie Juden die Anschuldigung auf Hochverrat. Denn mit der Anklage der Gotteslästerung hätten sie wenig Erfolg bei Pontius Pilatus gehabt. Diese religiösen Fragen interessierten die Römer nicht. Von daher kam es, dass Jesus ungerechtfertigterweise zum Tode am Kreuz verurteilt wurde, damit sich wiederum sein Wort erfüllte: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 28. Die Auferstehung Jesu bestätigt, dass Jesus mehr ist als ein begnadeter Schriftgelehrter seiner Zeit. Er ist der Sohn Gottes, ja Gott selber, der die Verheißungen des Alten Bundes erfüllt. So kann der Apostel Paulus den Juden erklären, was Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 32 und 33 niederschreibt. So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, wie es schon im zweiten Psalm heißt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wir sehen, dass die Auferstehung und die Menschwerdung Gottes in enger Verbindung stehen. Nach Gottes ewigen Plan tritt er in die Welt auf außergewöhnliche Weise ein. geboren aus der Jungfrau Maria. Seine ganze Verkündigung ist darauf ausgerichtet, dass wir Menschen von ihm geliebt sind und dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Den Weg zum himmlischen Glück zeigt uns Jesus im Besonderen in der Bergpredigt auf, die der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7 aufgeschrieben hat. Der Weg in den Himmel ist kein Selbstläufer, sondern erfordert von uns eine Antwort auf Gottes entgegenkommende Liebe zu uns. Wenn wir uns auf diese Liebe und den Weg einlassen, dann dürfen wir darauf hoffen, dass uns Anteil geschenkt wird an der Herrlichkeit Gottes. Mit seiner Auferstehung zeigt Jesus, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Tod wird vielmehr zu einer Tür in den Himmel. Himmel meint die Allgegenwart und Herrlichkeit Gottes. Erst durch die Auferstehung geschieht die Vollendung. So ist unser Leben ein Suchen nach Gott, das der Vollendung entgegenstrebt, die uns erst nach dem Tod geschenkt wird. Diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit erfahren wir alle mehr oder weniger intensiv. Zum Beispiel darin, dass wir oft in Ewigkeiten denken. Ein Beispiel sind frisch Verliebte. Diese spüren zu Beginn intensiv, dass ihre Liebe auf Ewigkeit ausgerichtet ist. Doch in der Tretmühle des Alltags wird dieses Gefühl allzu schnell gestutzt. Dem Zauber des Anfangs folgt die ernüchternde Erfahrung der Begrenztheit und Verletztheit. Wir erfahren, dass wir aus uns selbst heraus die Ewigkeit nicht erreichen können. Wir sind auf Gottes Entgegenkommen und Hilfe angewiesen. Nach einer musikalischen Pause wenden wir uns den zwei Seiten des Ostergeheimnisses zu. Die Auferstehung Jesu bestätigt seine Gottheit und erfüllt alle göttlichen Verheißungen an uns, die im Alten Bund und durch Jesus Christus angekündigt und verkündigt sind. In dem Ostergeheimnis der Auferstehung können wir zwei Seiten sehen. Einmal die Rechtfertigung vor Gott und die Ursache und den Urgrund unserer künftigen Herrlichkeit. Wenden wir uns der Rechtfertigung zu. Wir kennen das Rechtfertigen aus dem Umgang mit unseren Nächsten, wenn wir uns wegen eines Fehlers oder fehlerhaften Verhaltens entschuldigen. Wir entledigen uns der Schuld, indem wir Gründe finden und Erklärungen bzw. Argumente vorbringen, warum wir nicht anders handeln konnten. Aber können wir unser Verhalten immer entschuldigen? Oder müssen wir nach manchen Handlungen nicht um Verzeihung bitten, da wir eben diese nicht entschuldigen können? Der Mensch unserer Tage ist versucht, alles zu entschuldigen, das heißt, sich der Schuld zu entledigen, nicht die Verantwortung zu übernehmen. Dieses Verhalten scheint der heutige Mensch auch auf Gott zu übertragen. Gott muss sich für das Negative in der Welt und im eigenen Leben rechtfertigen. Vor 500 Jahren war die Frage noch umgekehrt: Wie wird der Mensch gerechtfertigt? Diese Frage beschäftigte die damaligen Theologen und führte mit dazu, dass es zu der Trennung in die beiden Konfessionen, katholisch und evangelisch, führte. Dieser Streit zwischen den beiden Konfessionen wurde am 31. Oktober 1999 beigelegt, auch wenn noch manche Teilaspekte strittig sind. Die Rechtfertigung meint das Geschehen, wie der Mensch vor Gott gerecht wird. Es geht um die Frage, wie Gott den Menschen entschuldigt. Nach dem Sündenfall hatten die Menschen ihre Unschuld verloren, und zwar jeder Mensch, der geboren wird. Das hat etwas mit dem Erwachen des Ichs zu tun. Sobald der Mensch sein Ich entdeckt, entwickelt sich langsam seine Persönlichkeit, und diese Entwicklung geht nicht ohne Schuldigwerden. Davon kann sich keiner lossprechen. Aus dieser Spannung kann sich aber auch niemand selbst befreien. Nur Gott kann diese Spannung auflösen und hat sie aufgelöst durch die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz und seiner Auferstehung. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen und sie gesühnt. Diese Gnade möchte Gott jedem Menschen zukommen lassen. Der Mensch kann sie nicht durch Verdienste erwerben. Gott kommt dem Menschen entgegen, indem er sein Herz berührt und erleuchtet. Der Mensch in seiner Freiheit kann nun die Gnade annehmen oder ablehnen. Nimmt er die Gnade an, kann er zum Glauben finden und sich als Sünder erkennend, hofft er auf die Barmherzigkeit Gottes. In ihm erwacht der Wunsch, sich taufen zu lassen und die Gebote Gottes zu beachten. Durch die Taufe werden wir zu Kindern Gottes. Die Taufe schenkt uns auch die Adoptionssohnschaft, das heißt, wir werden Brüder und Schwestern Christi. Durch die Auferstehung Christi tritt zutage, dass wir Erben sind der künftigen Herrlichkeit. Von daher dürfen und sollen wir als Getaufte, als neue Menschen leben. Als neue Menschen dürfen wir leben und hoffen von daher, auch an der Auferstehung Jesu teilzuhaben, der zweiten Seite des Ostergeheimnisses. Der Auferstandene ist die Ursache und der Urgrund unserer künftigen Auferstehung. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden, schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief den Korinthern, Kapitel 15, Vers 22. Durch Adam ist der Tod in die Welt gekommen. Vielmehr durch die nachgegebenen Versuchung im Paradies und die darauf folgende Strafe, die Vertreibung aus dem Paradies. Der Tod ist das Los eines jeden Menschen. Keiner kann sich diesem Los entziehen. Doch durch Christus und seine Auferstehung bekommt das Leben die Auferstehung. Der Tod und die Auferstehung Jesu ist die Ursache und der Urgrund, dass wir in Christus lebendig gemacht werden. Durch die Taufe bekommen wir die sakramentale Zusage Gottes, dass wir Anteil an der Auferstehung erhalten. Der auferstandene Christus lebt in unseren Herzen, während wir auf die Vollendung harren. Wir glauben an die Auferstehung der Toten, heißt es im Glaubensbekenntnis. Glauben ist nach der Definition des Apostel Paulus in seinem Brief an die Hebräer, Kapitel 11, Vers 1, Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und im zweiten Brief an die Korinther schreibt er im Kapitel 5, Verse 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Die Auferstehung ist Höhepunkt der Menschwerdung. Der durch die Taufe von Gott uns zugesagten Auferstehung gehen wir entgegen und hoffen, dass Gott unseren sterblichen Leib auferstehen lässt in einem verklärten Leib in der Herrlichkeit bei ihm. Danken wir Gott für die Gnade des Glaubens und der Taufe, die uns von ihm geschenkt sind in der Erlösungstat Jesu durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Schließen möchte ich die heutige Katechese-Sendung mit dem Wunsch des Apostels Paulus, den er den Hebräern schreibt, Kapitel 10, Vers 36. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Thema war das heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir hörten eine Katechese von Pfarrer Robert Schmelink aus Münster und diese Katechese gibt es natürlich als Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 921 120 ist der ab morgen Vormittag wieder für Sie erreichbar. Horeb.org ist unser Online-Auftritt. Dort kann man sich auch eine CD bestellen, übrigens im Tagesprogramm Programm gibt es da so ein CD-Symbol neben der Sendung. Da kann man das mit wenigen Klicks auch bewerkstelligen. Dann gibt es ganz klassisch eine CD oder Sie rufen das Ganze einfach online ab im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Hier geht es jetzt um 17.15 Uhr weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Viel Freude weiterhin hier im Programm bei Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke Ihnen, Pfarrer Schmeling, für Ihre Gedanken. Heute wieder hier im Katechismus dürfen wir Sie wie immer zum Abschluss um den priesterlichen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit einem Geiste.
Ich segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pfarrer Schmeling, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.